Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo bei einer neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich und auch heute bei mir der Mann, der für diese Folge eigentlich verantwortlich ist. Das ist der liebe Tobias Ruf von Chiemgau24. Grüß dich, Tobias.
Servus, Lukas. Nennen wir es den Initiator der Folge.
Na gut, ja, so ist es nämlich. Du hast nämlich ein Interview organisiert, dankenswerterweise mit Peppi Ferstl. Wie ist es dazu gekommen? Was ist deine Verbindung zu Peppi Ferstl?
Ja, Lukas, du wirst es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, aber wir haben im Laufe der Saison schon mal drüber gesprochen, dass Peppi Ferstl Kitzbühel-Sieger 2019 geworden ist. Ist dir noch im Sinn, oder?
Ja, da war was. Aber amtierender ist ja ein Österreicher, glaube ich.
Genau, das Thema haben wir ja geklärt. Wir haben in den vergangenen Wochen, ihr werdet es vielleicht und hoffentlich mitbekommen haben, die ein oder andere Sonderausgabe produziert. Wir haben mit Marco Büchel zum Beispiel gesprochen. Wir haben mit Urs Lehmann gesprochen, auch mit Christina Ackermann, die ja ihre Karriere beendet hat. Und ich dachte mir, Mensch, wäre doch mal spannend, wenn wir jetzt einen aktiven Fahrer dann tatsächlich auch mal ans Mikrofon bekommen. Und die Situation, ihr werdet es gleich ausführlich hören in unserem Interview mit Peppi Ferstl, für die deutschen Skifahrer ist momentan nicht leicht. Mit den Ausreisebeschränkungen, teilweise verboten, hat man noch nicht die Möglichkeit gehabt, tatsächlich auf Schnee zu trainieren. Und das ist natürlich ein Thema, das mich sehr interessiert und das unmittelbare Konsequenzen dann auch für den kommenden Weltcup-Winter haben kann. Und ja, dann habe ich so überlegt, Mensch, wer wäre denn interessant? Und ich finde Peppi Ferstl per se einen super interessanten, kommunikativen Typ. Ich habe ihn auch schon treffen dürfen und das ist wirklich ein sehr lockerer Umgang. Aber trotz all der Lockerheit ist es auch sehr fundiert, was er sagt. Und es war für mich schon immer interessant, da auch mal ein bisschen genauer hinter die Kulissen zu blicken. Und das ist uns sehr gut gelungen. Und in Kooperation mit dem Deutschen Skiverband hat es dann relativ schnell geklappt. Und da kam auch die Zusage und der Peppi Ferstl hatte auch Bock drauf. Und man hört das im Gespräch, oder, Lukas?
Ja, das glaube ich auch. Also ich war sehr angetan davon. Er hat einige wirklich auch interessante Ideen für die Zukunft vom gesamten Skisport an sich. Das hat mir sehr gut gefallen. Er hat sich da wirklich auch ausführliche Zeit genommen für seine Antworten. Das war sehr cool. Hin und wieder war die Verbindung jetzt nicht die allerbeste. Das seht uns hoffentlich bitte nach. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Wir haben das Interview über Skype geführt. Ja, ein persönliches Treffen war nicht möglich, hoffentlich bald wieder möglich, ja. Aber ja, ich glaube, wir haben da wieder mal ein sehr gutes Interview auf die Beine gestellt und danke nochmal für die Organisation und ich würde sagen, ja, viel Spaß beim Interview mit Peppi Ferstl.
Er ist der erste und einzige Deutsche, der den Super-G in Kitzbühel gewonnen hat. Er ist Träger des Goldenen Ski, des Deutschen Skiverbandes und des Bayerischen Sportpreises 2019. Wir sind sehr froh, dass er sich heute Zeit für uns nimmt und Gast in unserem Podcast ist. Hallo und Servus, Josef Peppi Ferstl.
Grüß euch, habe die Ehre.
Servus. Peppi, die wichtigste Frage vorneweg in diesen Zeiten. Wie geht's dir? Wie hast du die letzten Wochen erlebt und bewältigt?
Ja, ich muss sagen, das Schade war, dass die Saison abgebrochen worden ist. Also wir haben das Weltcup-Finale nicht mehr fahren können, beziehungsweise auch die letzten Rennen nicht mehr. Und dann sind wir eigentlich in der Luft gehängt und haben nicht gewusst, was passiert, wie was passiert. Und schlussendlich sind wir dann heimgereist mit Ungewissheit. Und dann ist das alles über die Medien kommuniziert worden und auch vom DSV dann, dass einfach die Saison abgebrochen wird. Wir haben auch nicht mehr trainieren dürfen. Wir wollten noch trainieren, wir wollten noch testen. Das ist alles verworfen worden und schlussendlich war ich auch nicht schlecht bei meiner Familie daheim, hatte sehr viel Zeit mit denen und das war auch sehr, sehr schöne Zeit und auch für mich sehr besonders.
Alle gesund geblieben, alles soweit gut gegangen?
Ja, absolut. Alle gesund. Wir waren bei uns im Garten, in unsere vier Wände zusammen. Wir haben die Zeit, was im Winter meistens fehlt, einigermaßen nachgeholt. Und wir können sagen, uns ist es in der Zeit jetzt relativ gut gegangen. Wir hatten eben den bisschen Freiraum mit dem Garten und das ist für uns jetzt, war das ja die Zeit okay, natürlich auch eine schwierige Zeit oder eine komische Zeit, na klar. Und ich verstehe auch jeden, der in der Stadt lebt und in einem Apartment oder Zimmer oder in einer Wohnung lebt, das ist natürlich eine ganz andere Situation und da sind wir gesegnet gewesen, dass das bei uns relativ human und locker war.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Da haben wir schon Privileg, wo wir leben.
Ja,
genau. Absolut. Ein großes Thema ist natürlich jetzt auch schon die Vorbereitung auf den Winter. Wir wissen, die Stars des Winters werden im Sommer gemacht. Und im Gegensatz zu anderen Ländern, Nationen, wie jetzt beispielsweise Österreich, Schweiz oder auch die Norweger, hattet ihr noch nicht die Möglichkeit, auf Schnee zu trainieren. Kann man da jetzt schon von einem Nachteil sprechen im Hinblick auf die neue Saison oder ist es noch zu früh?
War schwierig. Ich kann nicht mal sagen, wie die Bedingungen jetzt waren am Gletscher. Ich habe mit keinem telefoniert, ich weiß gar nichts. Klar, Fotos habe ich gesehen von diversen Kollegen. Das hat relativ gut und schön ausgeschaut. Und die haben natürlich das jetzt schon gemacht, was wir gerne machen wollten nach der Saison. Schon neue Ski getestet, neue Skischuhe, Materialtests gemacht. Ja, schlussendlich, so ist die Situation, wir müssen damit umgehen. Natürlich ist es wäre jetzt überzogen, wenn man davon redet, dass die einen mega Vorteil haben oder Wettbewerbsverzerrung, ist es in meinen Augen noch nicht. Solange wir jetzt dann die Vorbereitung auch starten können oder uns dann im Oktober, September oder August natürlich vorbereiten können. Und das steht jetzt ja eigentlich noch ein bisschen in die Sterne, was wir jetzt dürfen und wann und wie und wo. Und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir die Trainingstage nachholen.
Wie trainiert ihr dann momentan? Wie haltet ihr euch da fit?
Ja, schlussendlich, am Anfang war es ja ziemlich der Lockdown ziemlich streng. Ich habe nur daheim trainiert, denn ich habe die Garage, ich habe ein Auto rausgefahren, die Garage ein bisschen umgebaut zu einem kleinen Fitnessstudio. Obwohl Fitnessraum klingt besser. Und ja, da habe ich jetzt mich fit gehalten, mein Home-Trainer. Und wenn es erlaubt war, oder jetzt bin ich zum Laufen oder aufs Rad gegangen. Und von dem her bin ich eigentlich vom Fitnesslevel ganz, ganz, ganz ansprechend oder ist in Ordnung. Und natürlich gehen gewisse Übungen oder bietet natürlich mehr wie meine Garage. Also der normale Kraftraum an einem Olympiastützpunkt. Und die Geräte geben wir natürlich schon ein bisschen ab. Aber schlussendlich, wenn wir uns ganz ehrlich sind, man kann sich so dermaßen fit halten, wenn man einfach mit dem eigenen Körpergewicht arbeitet, ob das Klimmzüge sind, Liegestützen, einfach das ganz Einfache mal trainieren und man weiß, wie anstrengend das ist, wenn man das mal wieder macht. Und von dem her bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meinem Fitnesslevel.
Super, jetzt kriegen wir auch noch Fitness-Tipps von Peppi Ferstl, das gibt's hier auch alles bei Abgeschied im Alpin-Podcast. Wie ist denn momentan die Wasserstandsmeldung, was Trainingsmöglichkeiten in naher Zukunft angeht? Ich habe was gelesen, dass in Südtirol vielleicht schon bald eine Möglichkeit besteht. Kannst du uns da vielleicht nähere Auskunft geben?
Ja, wir haben ja auch das Infoschreiben bekommen, dass vielleicht eine Sondergenehmigung gestartet wird, aber das muss natürlich alles geklärt werden und auch natürlich sehr geordnet ablaufen mit, da geht's vom Fiebermessen bis Corona-Test, das muss natürlich alles passen und das ist jetzt alles noch am Klären oder ist am Abklären der DSV und dann könnte man eventuell nach Südtirol starten, aber wie gesagt, das ist einfach noch ein bisschen, wie sagt man, Schreibkram und alles muss einfach zu 100% abgeklärt werden. Auch finde ich auch richtig so, ist auch in Ordnung. Und wenn das passt, dürfen wir dann wieder auf Schnee und dann freuen wir uns, glaube ich, alle wieder. Ganz tolle.
Ganz genau. Ein großer, wichtiger Block war natürlich immer das Überseetraining. Das könnte wahrscheinlich schwierig werden, ja, oder? Wenn ich die Lage so einschätze. Gibt es da schon eine Plan B-Option, Überlegungen?
Ja, es gibt auf alle Fälle Pläne. Wir haben zwei Pläne bekommen, ausgearbeitete. Schlussendlich wird es schwierig, weil wir wissen eigentlich nicht, in Chile, vielleicht, da kommt, glaube ich, noch das Peak-Level, was ich jetzt mal gelesen habe mit den Corona-Infizierten, die sind vielleicht ja ein bisschen hinten nach, in Anführungsstriche. Und es ist echt extrem schwierig, weil schlussendlich auch die ganze, der Flugverkehr, also wir haben ja alle, das mit Cargo wird das alles verschickt, das Gepäck, das sind ja ein paar Tonnen, weil das Skimaterial und die Ski, das ist einfach ein Haufen Zeug, da wird ein Container voll gemacht und der wird rüber geflogen und da musst du durch Zoll und alles, also das ist ja alles nicht vorhersehbar, auch zeitlich, wie schnell das passiert. Ich meine, wenn der Container vollgeladen wird und der fliegt rüber und wir fliegen rüber und der Container ist nicht da oder der kommt nicht irgendwie ja aus dem Zoll raus, weil alles viel länger dauert mit Corona, dann stehen wir zwar in Chile, können aber nicht Skifahren. Also es ist sehr, sehr schwierig. Und darum haben wir einen Plan B in Europa, aber da muss man ganz klar sagen und ehrlich sein, das sind wir dann wahrscheinlich zweite Geige. Weil ganz ehrlich, die Schweizer haben Privileg in der Schweiz, die Österreicher in Österreich und mittlerweile sind wir Deutschen vielleicht auch nicht die angenehmsten Gegner. Ja, da spricht man wieder von dem ein oder anderen Vorteil, was jedes Land mit sich bringt und da sind wir in Anführungsstrichen hinten nach, weil schlussendlich wir leider keine hohen im Endeffekt haben und die Österreicher, Schweizer oder Norweger, die sind einfach von dem her besser ausgerüstet, würde ich mal sagen.
Ja, Peppe, du hast ja keine Ahnung, wie oft mir der Tobias schon vorgeworfen hat oder vorgehalten hat, dass der amtierende Kitzbühel-Sieger aus Deutschland kommt. Da war ich natürlich recht froh, dass das im Jänner dann sich ein bisschen gewendet hat, das Blatt, aus meiner Sicht. Nein. Also sportlich, was das Schneetraining betrifft, ist jetzt einmal schwer, aber dafür läuft es wirtschaftlich ganz gut bei dir. Ich habe gesehen, dass der Sponsor während der Corona-Pause sozusagen den Vertrag mit dir verlängert hat. Wie ist es dazu gekommen? Und das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich.
Na, definitiv nicht. Also ich habe ihn angerufen und der Vertrag ist ausgelaufen und wir haben lang drüber gesprochen und uns unterhalten. Aber ich muss ehrlich sagen, sehr fair von Grappos. Also sie sind auf mich zugekommen. Sie haben auch gesehen die letzten Jahre, was ich für einen Schritt gemacht habe. Ich meine, die Erfolge, das waren auch teils sehr große Erfolge und sie begleiten mich jetzt schon über 4 Jahre und das ist natürlich schon sehr, sehr cool, dass die Partnerschaft weitergeht. Und natürlich, ich habe ihnen auch gesagt, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht mit Skifahren und alles, aber die haben gesagt, ja, ganz ehrlich, das bekommen wir schon hin und ich bin einfach, sie haben mich als Typ gesehen und sie finden mich einfach, die finden mich super und wollten mich behalten und darum haben wir uns auf einem sehr guten Level oder Niveau geeinigt und von dem her bin ich sehr, sehr froh, dass man solche Partner und Gönner auch noch in der heutigen Zeit findet. Das ist nicht selbstverständlich, muss man ganz klar sagen.
Absolut. Grappos ist ein Getränkehersteller für die Hörer, die nicht wissen, was es damit auf sich hat. Genau. Wir haben jetzt über den aktuellen Stand ein bisschen gesprochen, auch schon in die Zukunft geblickt, wollen aber auch mit dir jetzt kurz einen Blick zurückwerfen auf die vergangene Saison, die ja denkbar schlecht angefangen hat, das Riesenslalom-Training in Sölden mit der Verletzung an der Hand, war der Anfang und dann gefühlt bist du nie wirklich ins Rollen gekommen. Welche Rolle hat diese Verletzung ganz am Anfang gespielt und wie bewertest du dann die weitere Entwicklung aus sportlicher Sicht?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war im Sommer sehr schnell oder sehr gut drauf. Also ich habe mir nie irgendwelche Gedanken gemacht über, dass das nicht funktionieren könnte im Winter. Dann ist das mit der Hand dazukommen. Das war halt in einer Phase, das war wirklich die Hochvorbereitungsphase, bevor wir nach Amerika fliegen. Und dann habe ich da natürlich auch, also die Kollegen sind dann eben rübergeflogen und ich bin 2 Wochen nachgeflogen und habe schlussendlich, ich glaube 5 Tage waren es, was ich dann trainiert habe noch und bin dann auf Lake Louise geflogen. Ja, es war schwierig, weil ich einfach echt nicht wusste, ob ich fahren kann oder nicht. Ich bin dann gefahren, Gott sei Dank, habe auch ganz okay angefangen mit einem Top 15 Platz und im Super-G eigentlich auch relativ in Ordnung gefahren, habe einen riesen Bock geschossen, bin auch, glaube ich, irgendwas um 25. Platz geworden. Das ist ja noch der Witz dabei, dass das mein bester Lake Louise Start war ever, weil ich einfach da nie besser war. Und von dem haben wir uns nicht viel Gedanken gemacht. Und da bin ich auf Beaver Creek gekommen. Und da muss man halt einfach ganz klar sagen, es ist einfach eine andere Hausnummer, Beaver Creek, wie Lake Louise. Da habe ich einfach gemerkt, dass mir die Trainingstage oder einfach die Sicherheit, was ich normal für selbstverständlich empfunden habe, einfach abgegangen ist. Waren auch schwierige Bedingungen mit der Wetterlage und alles. Und von dem her, von dem Punkt, da bin ich einfach, muss man so ehrlich sein, nicht reinkommen und echt schlecht Ski gefahren, auch technisch sehr schlecht Ski gefahren. Und dann haben wir gesagt, ja, hilft nichts, müssen wir abhaken. Dann sind wir auf Europa zurückkommen und dann habe ich noch mein Material was umgestellt und dann war ich auch, muss man ehrlich sagen, sehr schnell wieder im Training und dann war Gröden, das wo man eigentlich sehr, sehr liegt und im Abfahrtstraining war ich glaube ich auch Neunter oder Achter im ersten Abfahrtstraining und habe mich mega drauf gefreut, weil es einfach meine Strecke ist und ja, dann ist wieder das Wetterchaos gekommen, dann war der Super-G, klar, da können wir jetzt über die können wir jetzt diskutieren, aber in der Vergangenheit hat es mir Glück gebracht, die Nummer 1 und die Nummer 2. Aber ich muss ehrlich sagen, in meiner Situation, wenn es dann nicht zu 100% weißt, schnell, aber jetzt sollst du liefern, dann bin ich mit der Nummer 1 wieder gefahren und es war wieder ganz komischer, also es war echt ein komischer Super-G in Gröden, obwohl ich den schon gewonnen habe, aber es war einfach für die Bedingungen ganz anders. Sehr warm und da bin ich halt, ja, nur einfach runtergefahren, nicht angegriffen und da wirst du halt auch gleich, muss man ehrlich sein, bei den Herren, Skisport ist einfach in den letzten Jahren extrem geworden, also so ein enges Feld. Ich glaube, ich war keine 1,5 Sekunden hinten und bin 29. geworden oder 1,3 und das ist einfach extrem und dann bin ich so ein bisschen in das Rad, dann ist die Abfahrt leider abgesagt worden, also Gröden, wo ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt habe im Training. Und ja, schon steht man so da, Super-G, zwei schlechte Ergebnisse, dann läuft's nicht so und dann kommt Bormio. Habe ich gerade die leichteste Abfahrt, muss man ehrlich sein. Und die war auch wieder sehr extrem, also wirklich extrem, vereist ohne Ende. Und da Selbstvertrauen zu suchen oder zu finden, war für mich schwierig. Und dann ist es einfach so, ja. Und dann kam eins zum anderen, dann bin ich einfach nicht richtig in die Gänge gekommen und habe halt leider keine guten Ergebnisse eingefahren, sondern meistens zwischen Platz 20 und 30. Und wenn wir uns ehrlich sind, das sind einfach, da lege ich hinter meine Erwartungen und ja. Und so ist halt einfach der Druck immer ein bisschen größer geworden und man hat alles versucht, jeder hat alles versucht, die Trainer, Service, aber der Ball ist einfach nicht ins Rollen gekommen und schlussendlich steht man dann mit so einer mittelmäßigen, schlechten Saison, ist Ansichtssache, steht man dann da und ist man natürlich nicht zufrieden. Und von dem her ist es jetzt, ist der Cut da, die Saison ist vorbei, die ist abgehakt und jetzt geht's wieder von neuem an und wir sind auf alle Fälle wieder das ganze Team und besonders ich wieder sehr, sehr motiviert und haben echt Bock drauf wieder.
Ich denke, es ist ja auch nicht nur dein Anspruch, du hast ja auch in den vergangenen Jahren gezeigt, dass du da tatsächlich zu mehr zu leisten imstande bist. Aber passiert natürlich im Sport, wenn man mal in so eine Spirale reinkommt, kann natürlich auch positiv sein, ja, dass wenn mal was funktioniert, dass dann plötzlich irgendwie alles ein Selbstläufer wird. Aber denke, das gehört zu einer Karriere auch dazu. Jetzt, du hast schon angesprochen, die Motivation ist da, ihr wollt hart arbeiten, auch im Hinblick auf die neue Saison. Wie würdest du denn den allgemeinen Zustand jetzt der Speedherren im deutschen Skiverband beschreiben? Du hast vorhin schon angedeutet, die Österreicher und die Schweizer, die habt ihr schon ein bisschen gekitzelt in den letzten Jahren. Wie würdest du die Entwicklung beschreiben, die ihr als Team auch in den letzten Jahren genommen habt?
Ja, die müsst ihr beschreiben. Deshalb müssen wir die
beschreiben. Das haben wir den ganzen Winter gemacht, Peppi. Jetzt wollen wir es von dir mal hören.
Ach so. Okay. Die Entwicklung, ja, ich denke, wenn man mal zurückschaut, jetzt muss ich rechnen, es ist schon 6 Jahre her, da sind wir mal mit dem Rücken zur Wand gestanden und keiner hat an uns glaubt, eigentlich nur wir selber an uns und dann ist der ganze Umschwung gekommen und das war halt einfach eine extreme Entwicklung und Weiterentwicklung persönlich sowie auch skifahrerisch und das Team ist gewachsen und ich denke, dass wir mittlerweile wirklich, also dass wir mit dem Thomas, mit dem Andi, der Rommet ist ja zu uns gekommen, wo die Österreicher im Endeffekt ja abgeschrieben haben, aber er ist einfach auch, hat man diese Saison gesehen, er ist auch wieder Top 30, Top 20, sogar auch wenn er sehr gut drauf ist, kann der auch da ganz vorne mitfahren. Das hat er jetzt leider nicht ganz geschafft, aber schlussendlich muss man bei dem auch schauen. Der ist von ich weiß nicht, der war Platz 50 in der Welt oder 60 und ist jetzt wieder in der Abfahrt um die 20. Also der hat auch wieder einen Riesenschritt gemacht. Und wir haben uns auch unterhalten. Er hat auch selber gesagt, dass das einfach bei uns, klar, will man immer der Schnellste sein. Also jeder will der Schnellste sein. Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, ja, ich will, dass der Thomas oder Andi schneller ist, weil ich will ja der Schnellste sein. Aber das macht es eben aus, die wollen das genauso. Und darum pusht sich jeder oder jeder hangelt sich nach oben und so bekommt es ein bisschen ja, einen Rhythmus im Team rein, dass jeder der Beste sein will und dann läuft es einfach. Und das haben wir einfach die Jahre zuvor nicht gehabt. Und natürlich die Trainer haben auch ganz andere, haben auch alles gewechselt, ganz andere Ansichten. Wir haben Trainer bekommen, die waren einfach bei die besten Leute, vom Christian Schweiger, der war bei der Maria Höfer-Riesch unterwegs, der Evers Andi brauche ich auch nicht erklären, Hermann Mayer Trainer, Bert Voits, und die haben einfach Ansichten, muss man ehrlich sagen, oder die haben schon vieles mitgemacht, Erfahrung, und die hat uns extrem geholfen und die haben es an uns weitergegeben. Und schlussendlich, auf die Frage nochmal, glaube ich schon, dass wir recht ernst genommen werden. Und wir waren auch, ich glaube in Kitzbühel war es, da sind wir mit 6 Startern in die 30 gewesen, am Start. Und das zeigt schon, dass das ganze Team funktioniert. Klar, gewisse Ergebnisse hätte man sich anders vorgestellt, ganz klar, aber der Thomas hat auch gezeigt, er kann wieder ganz vorne mitfahren oder er gehört zu den Schnellsten, zu den Besten. Bei mir war es jetzt natürlich nicht so die Saison. Der Andi ist wieder von der Verletzung gekommen und die Jungen, die sind auch auf Schlagdistanz. Darum glaube ich, wir dürfen uns natürlich nicht ausruhen. Das ist, das darfst du nie machen. Er ist wirklich so, weil du vorher gesagt hast, wir wollen wieder hart arbeiten, aber wir arbeiten eigentlich schon immer die ganze Zeit hart und das macht es eigentlich aus. Und das versuchen wir einfach weiterhin zu machen. Und so eine Sportlerkarriere ist nicht nur immer vom Glanz verfolgt, sondern es gibt einfach auch Tiefpunkte und die muss man einfach auch überwinden und an denen, finde ich, wächst man. Und ich habe auch einfach so viel schon mitgemacht. Ich bin 31, aber irgendwo auch noch jung. Also es ist noch kein Alter, wo man jetzt sagt, ja, was will der Fährste, der nicht alt ist, sondern ich kann genau noch so viel erreichen und so viel machen und so viel lernen. Und von dem her ist es einfach extrem cool bei uns Skifahren oder Ski-Alpinsport. Die reden wir zu viel, gell?
dafür ist ein Podcast da, Peppi. Alles gut.
Okay.
Ja, genau so ist es. Du hast jetzt dein Alter schon angesprochen. Eben, bei im Speed-Bereich ist es schon so, dass mit dem Alter dann erst dann wirklich auch der Karrierehöhepunkt kommt. Mich würde mal interessieren, gibt es da so irgendwelche Fahrer, irgendwelche Läufer, die du im Auge hast, die vielleicht auch in Zukunft, denen du zutraust, den großen Sprung und die wirklich zu wirklich großen Stars werden könnten in der Speed-Szene im Weltcup?
Boah, da gibt's viele. Also ich meine, man sieht auch, dass auch junge Speedfahrer, also das Heranführen in so einer Speed-Disziplin, die ist jetzt auch ganz anders wie früher. Die werden langsamer herangeführt, die werden besser ausgebildet. Und schlussendlich, wenn man sieht, brauchen wir jetzt bloß einen Alexander Kilde hernehmen, der wo heuer die Gesamtweltcup gewonnen hat, der ist ja auch noch nicht wirklich alt. Der Thomas ist auch noch nicht wirklich alt. Das sind einfach, die sind halt herangeführt worden in einer Zeit, wo man sagt, also ich muss sagen, bei mir war es so richtig, wenn ich jetzt die deutsche Mannschaft anschaue, ich habe jetzt nie das richtige Zugpferd gehabt. Also bei mir war das nie der Fall, dass ich jetzt sage, ich ziehe mich an irgendjemanden hoch, weil das waren für mich immer, wir sind immer ein bisschen abgekapselt worden vom Weltcup-Team. Mittlerweile ist die Philosophie so, die Jungen kommen mit uns mit, die lernen von uns und wir schauen auch, dass wir noch den ein oder andere Kleinigkeit das wilde Junge noch lernen oder vielleicht mitnehmen können und so ist das Heranführen der Jungen. Und wenn man schaut, der Alexander Kilde hat einen Axel und Swindal vor sich gehabt, der Axel und Swindal hat einen Lasse Tschüss oder einen Amort vor sich gehabt. Die Österreicher brauchen wir nicht diskutieren, da geht's von Meier bis Schlag mich tot, werden die immer herangeführt und die Jungen haben immer arbeiten können und so ist es, glaube ich, stehen da viele parat und wenn jetzt ein Thomas hernimmt, der ist auch, ich glaube 26, ist auch noch jung, der kann auch noch so viele erreichen, das ist, und da gibt's viele, sehr viele. Und wie du schon gesagt hast, der Alter ab 30, da kann es meistens auch erst losgehen. Ich habe mal ganz witzig einmal mit dem Didier Küsch habe ich geredet, der war bei uns zufällig im Hotel, im deutschen Teamhotel in Wengen und sind wir irgendwie an der Bar zusammengeguckt und haben wir geredet und er hat auch gesagt, mei, bei ihm ist der Knoten, wenn man es genau nimmt, so richtig erst mit 32, 33 platzt und der gewinnt einfach dann mal ich glaube, 5-mal oder 6-mal Kitzbühel gewonnen. Ich weiß gar nicht. Puh. Aber auf alle Fälle hat er schon mal ganz schön was hingelegt und gehört zu den Größten. Und er hat gesagt, man muss einfach Ruhe bewahren und muss an sich glauben und einfach immer, immer hart arbeiten. Und dann kommt der Erfolg irgendwann von alleine. Und ja, so war es bei uns die letzten Jahre einfach. Die letzten 6 Jahre. Wir haben immer hart gearbeitet, immer weitergemacht. Und so haben wir uns einfach entwickelt.
Also 5-mal waren es bei Didier Küsch in der Abfahrt. Genau. Ja, das klingt ja gut, mit 32, 33 den Knoten platzen lassen. Das wäre ja für dich dann ein ideales Rezept. Hättest du dir eigentlich erwartet, dass es möglich ist für einen Speedfahrer wie Kilde, den Gesamtweltcup zu gewinnen, so wie es jetzt in dieser Saison war?
Ja, schwierig, würde ich sagen, weil doch, wenn man ehrlich ist, mit den Parallelrennen und das die Techniker doch mehr Rennen gehabt haben wie mir. Also ich habe mal auf der Rechnung gehabt, in Anführungsstrichen. Ich habe einen Dominik, einen Paris auf der Rechnung gehabt. Den hätte er von nie unterschätzen. Der hat auch einen Lauf dann hingelegt bis zu seiner Verletzung. Aber natürlich ist so wie ein Pintero einfach mit die Technikrennen oder Hendrik Christoffersen mit die Paris-Slaloms einfach klar im Vorteil und ganz ehrlich, die Jungs, die können auch Speed fahren und also vor allem Super-G auch. Super-G wird auch immer technischer und immer eher Riesenslalom-lastiger. Das ist nicht mehr so extrem speedlastig, wenn man es genau nimmt und die können da auf alle Fälle auch sehr gut mithalten und die müssen ja nicht gewinnen oder Erster, Zweiter, Dritter werden, aber selbst wenn die Vierter, Fünfter oder Top Ten fahren, machen die einfach Riesenpunkte. Und als Speedfahrer im Slalom, dass der oder im Riesenslalom in die Top 10, Top 5 fährt, ist sehr, sehr schwierig. Und das eben war der Knackpunkt auch, finde ich, der Alex, also der Kilde, ist halt im Riesenslalom, hat der richtig angeraucht. Und da hat er auch die Big Points gegenüber dann die Techniker geholt, weil er halt im Riesenslalom im Endeffekt, ich glaube, war Alte Papier, Fünfter. Also der ist da auf alle Fälle vorne mitgefahren und hat da eben die Punkte geholt, die wurden am Schluss sehr, sehr wichtig und entscheidend waren. Und das haben wir im Endeffekt, oder das haben viele nicht gewusst, dass er wieder so gut Riesen fährt oder dass er da mithalten kann. Und das waren im Endeffekt entscheidende Punkte zum Schluss. Und natürlich auch für Alexis, ein bitter natürlich, dass Kranz Kagora noch abgesagt worden ist. Und das ist halt einfach, ja. Ist so, ich freue mich für dass man wieder Speedfahrer geworden ist. Das macht's interessant. Da muss man sich einfach irgendwas überlegen, dass einfach die Fairheit oder dass alle Disziplinen irgendwie die gleiche Rennanzahl hat oder ja, was auch immer. Da muss ich mir nicht den Kopf drüber schlagen.
Wäre vielleicht eine Option, Pippi, dass, also wir haben in unserem Podcast auch oft diskutiert, dass ein Parallelrennen 100 Punkte für den Gesamtweltcup gibt und der Sieg auf der Streif in Kitzbühel auch 100 Punkte gibt. Es steht für mich irgendwie nicht im Verhältnis. Wäre das vielleicht so ein Ansatzpunkt?
Wäre sicherlich irgendwo Ansatzpunkt, aber das muss man halt dann einfach, wie ordnen wir dann die anderen Rennen ein? Ich meine, Bormio Oder selbst Garmisch. Garmisch ist immer so nach Kitzbühel, wo es immer heißt, ja, jetzt fahren wir auf Garmisch mal, aber ganz ehrlich, Jungs, es ist wirklich Garmisch, es ist eine sehr harte Abfahrt. Also es ist sehr schwierig auch immer sehr vereist und jeder meint immer, ja, Garmisch nehmen wir so mit, aber es ist genauso hoch einzuordnen wie jetzt auch Kitzbühel, finde ich. Klar, Kitzbühel ist vielleicht die Spitze ist Mount Everest, aber schlussendlich ist Bormio, Wengen, Garmisch auch sehr hoch einzuordnen. Und drum weiß ich jetzt nicht genau, wie man dann diese Abfahrten bewertet, beziehungsweise wie man das dann gegenüber an Riesenslalom bewertet. Gibt ja auch verschiedene, vor allem Boden bis was weiß ich, was alles gibt. Und die Schwierigkeit einzuordnen, also das will ich jetzt, muss ich ganz ehrlich, nicht bewerten. Ich will halt den Paris-Slalom vielleicht nicht mitlaufen lassen, sondern im Gesamtweltcup, sondern einfach irgendwie einen eigenen Stellenwert geben, dass wirklich welche sagen, okay, Paris-Slalom, das ist vielleicht die Zukunft, das gefällt uns und das ganz eigen gestalten und vielleicht auch mit dem Wintersport in die Städte bringen, also zu die Zuschauer bringen, dass man da irgendwie so ein bisschen ein Format fährt, ey, und das ein bisschen promotet, dass die Leute auch mal wieder rausgehen und eben nach Garmisch-Kitzbühel in die verschiedenen Orte fährt und das ein bisschen aus vielleicht Promotion vom Skispiel nimmt, der ganze Sportler. Aber meiner Meinung nach hat es nichts verloren im Gesamtweltcup, ganz ehrlich.
So wie es ja auch zeitweise schon war, dass man City-Events hatte, unter anderem ja in München, die Einladungsrennen waren und wo dann der Reiz für die Athleten darin bestand, dass es Preisgelder gab, dass eine coole große Bühne da war, aber man gesagt hat, man trennt es vom Weltcup.
Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich zurück bei Après-Ski, dem Ski-Alpin-Podcast. Dann geht's im zweiten Teil im Interview mit Peppi Ferstl unter anderem um die Diskussion um Wengen. Es geht um die Weltmeisterschaft, es geht um Olympia 2022 und Peppi Ferstl gibt dem Lukas noch einen Urlaubstipp mit auf den Weg.
Ein großes Thema in den letzten Tagen und Wochen war Lauberhorn, das Lauberhornrennen. Stand auf der Kippe, da geht es um das Thema Finanzierung. Ich habe über deine Social-Media-Kanäle verfolgt, du fährst, glaube ich, sehr gerne dieses Rennen. Also das war dir immer auch ein extra Post wert. Wie hast du die Diskussion um dieses Rennen, was ja doch ein Herzstück des Ski-Weltcup ist, wahrgenommen?
Ja, ich war sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das eigentlich gar nicht verstanden, um was das am Anfang gegangen ist. Aber wie so oft geht es um das schöne Geld. und das war halt dann, ja, finde ich sehr traurig eigentlich, wenn das wirklich so wäre, weil man muss halt einfach, wenn man das Panorama sieht, wer noch nicht selbst dort war, ist es wirklich unbeschreiblich, da runterzufahren. Also es ist wirklich einzelne Abfahrten, das ist wirklich der Wahnsinn und auch die, es ist eh alles so noch im Endeffekt vom alten Schlag. Ich meine, wir fahren mit dem Zug hoch, also das ist quasi unsere Skigondel oder Bahn mit dem Zug hoch und da gibt es noch Abfahrtszeiten ganz klassisch am Bahnhof und alles. Das ist eben, also geiler oder traditioneller geht's fast nicht.
Es gab ja dann sehr schnell auch eine Alternative für Wengen, um auch ein bisschen den Druck, nehme ich an, in dieser Diskussion zu erhöhen, nämlich eine wirkliche Gigantenabfahrt, wie es der Tobias und ich gern nennen, in Zermatt hätte die stattfinden sollen, oder das ist noch immer der Plan liegt ja nach wie vor auf dem Tisch, irgendwie der Start in der Schweiz, Ziel auch in Italien und noch einmal länger als die ohnehin schon längste Abfahrt im Weltkrieg. Eben in Wengen. Ist sowas überhaupt möglich? Ein Start auf fast 4000 Meter und dann so eine elendlange Abfahrt? Jetzt, wo wir einen Speed-Spezialisten da haben, müssen wir da mal fragen, ist das überhaupt möglich, so ein Rennen zu fahren?
Die Fakten hätte ich nicht so genau sagen dürfen, weil da muss ich jetzt trainieren. Da muss ich jetzt aufhören. Weil das hört sich verdammt anstrengend.
Ja.
Also ich habe das auch kurz mal gelesen. Ich meine, wir trainieren auch in Zermatt, haben wir schon trainiert und da sind wir auch, da bewegst du zwischen 4 und 3000 Meter Und da sind wir auch Abfahrt gefahren. Was sind wir da gefahren? Das war vielleicht eine gute Minute Abfahrt, Minute 10. Und da kann ich sagen, hey, da schnaufst du aus allen Löchern. Also es ist wirklich sehr anstrengend, auf dieser Höhe Ski zu fahren. Und besonders, Extrem-Ski zu fahren, halt einfach, also leistungssportorientiert. Ob das möglich ist, es ist alles möglich. Was gibt's nicht, was noch nicht gibt. Aber ich denke, es ist ein Riesenprojekt und ich glaube, das sollte man erstmal nicht im Wettbewerb testen, sondern einfach mal so probieren, ob das der Körper überhaupt aushaltet, weil ganz ehrlich, das sind so extreme Belastungen und dann ist eigentlich vorprogrammiert, dass es schlimme Stürze gibt oder dass einfach viel zu viel passiert und ob das dann dafür steht, weiß ich nicht. Und von dem her gehört das erstmal, denke ich, gemacht oder also probiert, getestet und dann vielleicht im Weltcup-Kalender aufgenommen. Wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, weiß ich auch nicht, weil fahren wir das vor der Saison, sind wir alle kaputt oder sind wir fertig oder fahren wir es nach der Saison, dann schaffen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wann das reinpasst in den Rennkalender. Das will ich auch nicht entscheiden. Das soll man erstmal, denke ich, probieren.
Mhm, ja. Genau. Apropos Rennkalender, es gibt jetzt auch schon wieder Diskussionen, dass man Cortina 2021 auf 2022 verlegt. Das heißt... Okay.
Was heißt Blödsinn? Das war jetzt vielleicht zu schnell. Klar, die Diskussion mit Corona und alles, das ist wirklich auch, muss man durchgehen, ist auch sinnvoll. Das finde ich auch gut. Aber ich glaube, der Wert nach Olympiade noch eine Weltmeisterschaft zu fahren, ich meine, was Größeres gibt's da nicht wie Olympiade und da fällt glaube ich eine Weltmeisterschaft einfach ab und das ist glaube ich auch nicht Sinn und Sache, dass einfach durchgeführt wird, weil es durchgeführt wird, sondern es soll ja irgendwo auch den Reiz bringen. Natürlich sind wir wieder beim Thema. Ich denke, es ist alles politisch auch und Geldsache, wie man das jetzt plant und wie man es macht, von dem her natürlich sehr schwierig. Ganz absagen wäre natürlich auch die letzte Option, aber man muss sich einfach dann wirklich Gedanken machen, ob es wirklich Sinn macht oder nicht und irgendeine Lösung finden. Aber die gleichen, also Olympiade, Weltmeisterschaft im gleichen Jahr zu machen, ist für mich aus Sportlersicht nicht sehr reizvoll und ja. nicht sehr interessant, sagen wir mal so.
Ja, Frage ist auch, ob sich der Veranstalter selbst damit einen Gefallen tun würde, wenn er die WM direkt hinter Olympia knallt.
Da auf alle Fälle. Ich denke auch, dass Olympiade natürlich schon nochmal einen höheren Stellenwert hat, wenn jeder die Olympiade mitfiebert und eine Weltmeisterschaft dann und wenn die durchgeführt wird, ich weiß nicht mal, ob das vom Geld her dann wirklich auch rentabel ist, weil schlussendlich, ob dann Zuschauer dann noch schauen oder nicht, das kann ich auch schlecht bewerten, aber wird eher schwieriger. Und vor allem, es ist dann schon ziemlich spät, also wo dann die meisten schon wieder Richtung Frühling schauen und sich denken, okay, ja, der Winter, jetzt war Olympiade, jetzt kann es dann wieder wärmer werden. Ja, ist wirklich so. Ja. Das ist einfach, ja, fraglich und das gehört auf alle Fälle diskutiert und überlegt, gut überlegt.
Ja. Wir erleben es als Journalisten ja auch, dass wenn so ein Highlight wie Olympia ist, dass das Interesse dann im Endeffekt danach dann tatsächlich auch abnimmt.
Verstehe ich auch, ja.
Eine wichtige Entscheidung, die jetzt auch ansteht, ist die Nachbesetzung des FIS-Präsidenten. Die soll dann im Herbst stattfinden. Wir wollen dich jetzt nicht nach einer Wahlempfehlung fragen, aber generell, du hast halt doch einiges an Erfahrung in diesem Zirkus schon gesammelt. Wie, abgesehen von, also blenden wir Corona jetzt einmal aus, wie geht's denn dem Skirennsport im Allgemeinen? Was muss denn besser werden? Kannst du da uns ein bisschen ein Gefühl geben, wie der Zustand und der Status von Ski Alpin ist?
Ja, ich glaube, ich bin jetzt schon länger dabei. Man muss ja gewisse Sachen, denke ich, hinterfragen oder überlegen, wie man das am besten wieder macht. Also ich meine, ganz klar ist auch, das Fernsehen, also der Skisport lebt vom Fernsehen, wo die Zuschauer auch. aber es ist meines Erachtens mehr ein Fernsehsport. Und ja, mittlerweile die jungen Leute, es ist viel Social Media und mit den ganzen Streams, was es im Internet gibt, vielleicht muss man mal umdenken, dass man einfach die Plattform ein bisschen, dass man die irgendwie verlegt und die Jungen muss man im Endeffekt wieder dazu bringen, Skisport zu lieben oder zu schauen. Und dadurch, dass es auch ein Fernsehsportart ist, also ich finde am meisten oder was mich immer beeindruckt, egal ob das jetzt Fußball oder egal was für Sportarten sind, wenn ich live im Stadion und wenn ich live dabei bin. Und das heißt jetzt wieder irgendwie ein Konzept zu überlegen, das spektakulär oder interessant zu machen. Ob das dann generell, wenn man jetzt Kitzbühel hernimmt, wie sich die vermarkten und wie die das machen, klar ist die schwierigste Strecke und die brutalste, aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, die bringen das auch hautnah rüber. Ob das jetzt die Kameraeinstellungen sind oder die gewissen Eindrücke von Kitzbühel oder auch die Partys oder generell, die bringen einfach die jungen Leute dazu, fahrt nach Kitzbühel und klar, es ist ein Mythos und alles, aber die machen halt einfach, die haben ein Konzept, das war einfach auch stimmt. Die haben auch das höchste Preisgeld, was es gibt im Skikalender. Und das sind lauter so Sachen, da lockt man die. Da sieht man sofort, boah, da gibt es, was weiß ich, 100.000 Euro für den Sieger oder 200.000 da und das. Und so bringt man einfach die Leute wieder dazu, das da einzuschalten oder hinzufahren. Und meines Erachtens einfach, wie gesagt, das ganze Konzept Kameraeinstellungen. Es gibt einfach auf der Strecke gewisse Kameraeinstellungen, bringen einfach den Skisport, oder das habt ihr auch schon gesehen, es gibt einfach Rennen, die sind langweilig, weil man einfach nicht das rüberbringt, wie es eigentlich ist, wenn man mit 140 irgendwo runterschießt und da geht's, was weiß ich, da springt nur ein Kamelbuckel über 80 Meter, die Kamera kann es nicht einfangen. Und da ist meines Erachtens, kann man da sehr viel noch machen, das einfach den Zuschauer hautnah rüberzubringen oder auch behind the scenes, dass man irgendwie sowas mehr macht und mal sieht, was dahinter steckt. Weil ich bin auch oft gefragt worden, ja, ihr Skifahrer, da fahrt da 2 Minuten runter, kassiert die und die Kohle und ihr habt sehr super Leben, aber schlussendlich, dass man im Sommer 4 bis 8 Wochen auf Schnee stehen und die Sachen da hochschleppen auf 3000 Meter und was weiß ich, was wir alles machen müssen, keinen Sommer richtig genießen können, weil wir eben trainieren, damit wir gute Leistungen zeigen im Winter, wird halt vor jedem nicht gesehen. Und weil man es auch nicht sieht, weil es keiner weiß. Und das gehört halt meiner Meinung nach einfach mal besser recherchiert oder vermarktet. Und so bringt man auch vielleicht auch wieder die Jungen, weil wenn wir uns ehrlich sind, Skisport ist einfach ein Sport, ein Breitensport. Wer macht nicht gern Skifahren oder Snowboarden? Wer geht nicht gern in die Berge? Und das macht ja jeder gern. Und kann man auch meiner Meinung nach von jung bis alt, also kannst mit 3 Jahren Skifahren und kannst auch noch mit 70 Skifahren. Das wäre eigentlich ein ideales Sportart, wenn wir uns ehrlich sind. Und das gehört halt einfach wieder besser präsentiert oder vermarktet. Und da gibt's halt, ja, verschiedene Lösungsansätze und die muss man da vielleicht mal zusammen besprechen oder einfach mal zusammensitzen, wie man es am besten machen könnte. Meine Meinung. Aber ich bin kein Experte.
Es hat aber schon sehr fundiert alles geklungen. Wir schicken den Podcast mal rüber an den künftigen FIS-Präsidenten. Peppi, als letzte Frage noch. Wir haben schon rausgehört, du bist noch hungrig, du hast noch Bock. Das Premium-Alter laut Didier Küsch könnte auch noch kommen. Wie sind denn so die eigenen Pläne? Machst du dir schon Gedanken? Gibt es irgendwelche Fixpunkte, wo du sagst, hey, das will ich auf jeden Fall noch miterleben? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Ja, klar, eigentlich ist es ganz einfach. Wir haben jetzt 2 große Ereignisse, stehen vor der Tür. Das ist eine WM und eine Olympiade, wo man natürlich wieder gern hinfährt und natürlich auch sehr gut präsentiert. Ich meine, ich glaube, so eine Medaille wird man auch stehen.
Ja, glaube ich auch.
Aber das ist natürlich weit herzogen oder ist noch ein weiter Weg. Aber, und da muss auch alles zusammenpassen, aber es kann natürlich passen und von dem her, das sind einfach Ziele, wo man sich denkt, oder auch Träume, ganz ehrlich, Träume, ich meine, ein Kitzbühel-Sieg war auch immer ein Traum, das kann alles, es können Träume in Erfüllung gehen, wenn man daran glaubt und wenn man daran hart arbeitet. Und warum auch nicht bei einer WM oder bei Olympiade? Ich meine, wenn alles passt und man fühlt sich wohl, sind das auch große Ziele. Und das wäre, ja, es ist, wie gesagt, Vision oder Traum, ist es, eine Medaille vielleicht zu ergattern. Und das sind schon so Sachen, was man eigentlich als so erfolgreichen Skifahrer vielleicht, ja, irgendwo auszeichnet, sowas mal zu erkämpfen. Aber natürlich wird das nicht einfach und ist es nicht einfach, und sollte es nicht passieren, dann geht die Welt auch nicht unter. Aber man will oder man setzt sich Ziele als Sportler, und vielleicht auch, wenn die weiter weg sind oder wenn jetzt einer sagt, ja, der fährst oder der hat jetzt eh wieder die Tendenz nach unten, aber das spornt mich umso mehr an, und darum sind mal die nächsten zwei Jahre auf alle Fälle der Plan, wieder da ordentlich Gas zu geben und da mitzumischen.
Sollte Garmisch die WM 2025 bekommen und du gesund sein?
Dann müssen wir anschauen. Wie ist eine Anschauweise für mich?
Das ist gut.
Ob ich da dann oben aus dem Starthaus rausschaue und runterfahre oder von unten zuschaue, ist noch ein bisschen hin, und ich drücke die Daumen, dass Garmisch natürlich den Zuschlag bekommt. Das wäre natürlich richtig geil.
Mhm. Sehe ich auch so. Der Lukas natürlich ein bisschen anders, da ist er auch noch ein österreichischer Teilnehmer in der Verlosung. Der Lukas ist nächste Woche in Tirol und wird in Kitzbühel sein. Hast du eine Empfehlung, welche Seilbahn er da nehmen könnte, um nach oben zu fahren?
So, da muss er schon auf meine warten, auf die Nummer 53. Oder habe ich 53? Ich glaube, ich habe 53. nee, du kannst da aussuchen. Aber du kannst mir nach dem Rechten schauen, ob bei mir alles passt in der Gondel.
Das ist ja nett. Spaß, mache ich, Scheiße. Ja.
Super, dann haben wir doch einen Urlaubsauftrag für den Lukas. Ein schönes Schlusswort für ein tolles Gespräch. Vielen lieben Dank, Peppi. Alles Gute. Wir hoffen, dass wir euch bald wieder auf Schnee sehen. Und bleibt gesund bis dahin. Alles Liebe, und dann hoffentlich bald auch wieder mal persönlich.
Voll cool. Vielen Dank für das Gespräch. War mega. Also, alles Gute.
Das war unser Interview mit Peppi Ferstl. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr das Ganze weiter erzählt, dass es uns gibt, dass es unseren Podcast gibt. Ihr könnt uns finden auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram unter Apres-Ski Podcast, klein und zusammengeschrieben. Wir würden uns auch sehr über Rezensionen, etwa bei iTunes bzw. Apple Podcasts, freuen. Und wir hoffen, dass wir uns schon bald wieder melden können. Wir haben die eine oder andere Interviewanfrage auch schon gestellt und sind da zuversichtlich, dass wir das auch bald wieder so ein Interview auf die Beine stellen können. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und bis bald.